Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wann haben Sie diese Serie hier zum letzten Mal geschaut?
I'm going down south, I'm gonna have myself time.
Friendly faces everywhere, humble folks without temptation.
Ja, das ist die Musik von South Park natürlich. Ich glaube, ich habe das vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Läuft ja auch schon seit 1997 und gerade wird South Park so viel geguckt wie schon lange nicht mehr, auch weil die neuen South Park-Folgen sehr deutlich und bissig und lustig gegen Trump austeilen. Passiert im US-Fernsehen ja gar nicht mehr so oft. Wir schauen uns diese neue Staffel South Park genauer an in einer knappen halben Stunde hier im Kompressor. Und gleich sprechen wir aber erstmal über die psychische Gefahr von KI-Chatbots für Jugendliche. In Kalifornien wurde gerade ein neues Gesetz beschlossen zur Regulierung von KI-Chatbots. Was da drin steht, wie das helfen kann, das hören wir gleich. KI-Chatbots müssen besser reguliert werden. Das hat gestern ein Gericht in Kalifornien beschlossen. Vor ein paar Monaten hieß es ja aus der US-Regierung noch, künstliche Intelligenz müsse entfesselt werden. OpenAI und Google und X und Co., die sollen eben nicht reguliert werden, sondern die sollen einfach machen. Aber jetzt gibt's Widerstand aus den eigenen Reihen. Vor allem Chatbots, KI-Chatbots sollen eben reguliert werden in Kalifornien. Was da genau dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit einem Kollegen und KI- und Technologiekenner, Dennis Kogel. Hallo Dennis.
Hi.
Was wurde da gestern genau beschlossen in diesem neuen Gesetz in Kalifornien?
Ja, also Chatbots wie ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, die sollen das Alter von Nutzenden überprüfen. Die sollen auch im Gespräch immer mal wieder daran erinnern, dass sich die Nutzenden mit einer Maschine unterhalten, nicht mit einem Menschen. Und sie sollen vor allem besser darauf reagieren, wenn es um das Thema Suizid geht, also da schneller Warnungen aussprechen und dann zum Beispiel auch auf Hilfsangebote verweisen.
Und dieses Gesetz, das ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, denn es hat einige Vorfälle gegeben in letzter Zeit. Was hat genau zu diesem Gesetz geführt?
Ja, genau. Jedes Warnschild hat seine Geschichte. Ja, also vor kurzem verstarb der 16-jährige Adam Rain. Das ist ein US-Teenager, der war schwer depressiv. Der hat mit ChatGPT darüber gesprochen, sich selbst zu töten. Und er wurde vom Chatbot, das zeigen dann die Chatlogs, regelrecht beraten. Und im April nahm er sich dann das Leben. Die Eltern, die klagen inzwischen gegen die Entwickler, gegen OpenAI. Und das Unternehmen sagt, sie hätten da jetzt schon Sicherheitsvorkehrungen getroffen und sie wollen in Zukunft Eltern mehr Kontrolle geben über die Chatbot-Nutzung ihrer Kinder.
Und dann könnte man vielleicht denken, okay, das war ein sehr tragischer Einzelfall, aber das ist es nicht. Da ist ja noch mehr vorgefallen.
Ja. Es gibt eine ganze Reihe ähnlicher Fälle. Ich habe jetzt mindestens 7 davon gezählt. Das ist wirklich ein bisschen schockierend, wenn man sich das alles anschaut. Also dieses Jahr zum Beispiel, da wurde Alex Taylor in den USA von Polizisten erschossen und er hatte sich vorher mit ChatGPT in so eine Art psychische Krise reingechattet und wollte sterben. Er hat dann die Polizei gerufen und ist dann mit einem Messer auf die Beamten losgegangen und die haben ihn dann erschossen. 2024, da tötete sich ein 14-Jähriger in den USA selbst. Er hatte eine Beziehung aufgebaut zum Replika AI Chatbot. Auch da konnte man die Chatnachrichten so interpretieren, dass der Chatbot den Suizid ermutigt hat. Und 2023 hat zum Beispiel ein anderer Replika AI Chatbot einen jungen Mann in England dazu ermutigt, einen Attentat auf die Queen zu verüben. Er ist dann mit einer Armbrust losgezogen, ist aufs Gelände vom Windsor Castle eingedrungen, wurde dort festgenommen, sitzt jetzt in Haft. Und daneben gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele Anekdoten von Menschen, die durch Gespräche mit Chatbots ja psychische Krisen erlebt haben. Wie groß der jetzt so das Ausmaß davon ist, das ist aktuell nicht gut erforscht. Es gibt aber Studien, die andeuten, dass so eine starke Nutzung von Chatbots, dass die zu Gefühlen von Einsamkeit und Isolation beitragen könnte. Und Chatbots werden gerade unter Jugendlichen sehr viel genutzt. Laut aktuellen Studien so um die 62% aller Jugendlichen in Deutschland, die Chatbots regelmäßig benutzen.
Und viele ja auch gerade für solche intimen, persönlichen Fragen. Also in den USA, da gibt es auch so eine Studie, die sagt, dass über 50% der jungen Erwachsenen KI eher trauen als Freunden, wenn es um Dating- und Beziehungsfragen geht. Da sind dann Fragen zu Depressionen oder psychischen Problemen oder Ähnlichem dann auch nicht mehr weit weg. Jetzt will Kalifornien da also dagegen halten, will regulieren, um junge Menschen zu schützen. Könnte das funktionieren mit diesem Gesetzesvorhaben?
Ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also ob diese Schritte da wirklich helfen? Wenn die einfach mal durchgehen könnten, ja, also KI soll sagen, dass sie eine Maschine ist und kein Mensch. Das ist in allen Fällen, wo es wirklich zu diesen tragischen Fällen gekommen ist, das war den Menschen da absolut klar und sie sind trotzdem darauf eingegangen und fanden das trotzdem überzeugend. Und dieses Ding, dass KI sensibler reagieren soll, wenn es um das Thema Suizid geht, diese Funktion, die haben die meisten Chatbots bereits jetzt eingebaut. Sie sollen dann Hilfsangebote verlinken oder zum Beispiel antworten, sie könnten nichts zum Thema beitragen. Aber das schlägt immer wieder fehl. Also vor kurzem haben Forschende gezeigt, dass sie ChatGPT mit bestimmten Fragen innerhalb von nur 72 Minuten dazu bringen, konkrete Tipps für selbstverletzendes Verhalten zu liefern. Also das geht, wenn man das quasi, wenn man die Sicherheitsmethoden, Sicherheitsmaßnahmen aushebelt. Und auch die Alterskontrollen, die eingeführt werden sollen, die wurden ja bisher auch immer ausgehebelt von cleveren Nutzenden. Also da gibt es ja Wege. Mhm. Und eigentlich würde ich sagen, müssten ja dann die Unternehmen menschliche Mitarbeitende in die Chats schicken, wenn es um solche sensiblen Themen geht. Aber das wird natürlich zu ganz, ganz vielen anderen Problemen führen. Stichwort Privatsphäre, wenn ich da jetzt über meine Depression oder Freundschaften, Beziehungen spreche, dass da plötzlich jemand kommt und sagt, hallo, ich bin der Michael, ich arbeite für OpenAI, ich habe gesehen, dass du komische Sachen schreibst, ich rede mal mit dir. Das möchte ja auch niemand. Das kostet natürlich auch was. Und das andere Problem ist, die Regulierung ist ja jetzt erstmal nur auf kalifornischer Landesebene. Und es ist unklar, wie da jetzt die US-Bundesregierung da nochmal eingreift. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass einige KI-Anbieter in eine ganz andere Richtung gehen. Also Grok, die KI von Elon Musk, die bietet explizit Chatbots für Sexchats und intime Beziehungen an, lädt also wirklich explizit dazu ein, so intensivere Beziehungen zu Chatbots aufzubauen.
Jetzt haben wir ja vor allem über USA gesprochen und Kalifornien, aber es ist natürlich kein US-amerikanisches Problem. Du hast ja auch schon gesagt, auch hier in Deutschland nutzen 62% der Jugendlichen regelmäßig Chatbots. Wie ist das hier in Deutschland reguliert?
Ja, ich glaube, das Thema ist so explizit noch nicht hier angekommen. Also in der EU gilt ja seit Sommer 2024 der AI Act und der teilt die Angebote von KI-Entwicklern in unterschiedliche Risikogruppen ein und dann legt das fest, je nachdem wie gefährlich der Einsatz ist, wie sensibel der Einsatz ist, bestimmte Sicherheitsvorschriften fest. Und da geht es aber vor allem sehr viel um Urheberrecht gerade und dann weniger um die Frage, ob so intensive Beziehungen zu Chatbots, zu gefährlichem Verhalten, selbstverletzendem Verhalten, psychischen Problemen beitragen. Und ich glaube, man müsste da eigentlich mal überprüfen, ob man aufgrund dieser Fälle in den USA und anderswo vielleicht das Risiko von Chatbots generell hochstufen sollte. Also da weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf, müsste man wirklich mal überprüfen, finde ich. Und gleichzeitig gab es aber in der Vergangenheit schon auch schlagkräftige Regulierung, die Wirkung gezeigt hat. Italien hat 2023 Millionen Strafen verhängt gegen die Macher von Replica AI, also Einmal-Chatbots, die bei diesen Fällen eine Rolle gespielt haben. Und das Unternehmen, das lenkte daraufhin ein, entfernte die Funktion für Sexchats mit den Chatbots. Wir sind da also nicht machtlos. Man kann da was machen, wenn man entscheidet, dass man etwas machen möchte.
So wie man jetzt eben auch in Kalifornien sehen kann, wo es seit gestern dieses Gesetz gibt zur Regulierung von KI-Chatbots. Vielen Dank für die Hintergründe, Dennis Kogel hier.
Sehr gerne.
Wie lernt man ein ganzes Land am besten kennen? Vielleicht, indem man sich eine ganz normale Straße in diesem Land mal ganz genau anschaut. Der Filmemacher Arjun Talwar, der hat das gemacht in Warschau, in Polen. Arjun Talwar kommt ursprünglich aus Indien, ist nach der Schule nach Polen ausgewandert, um dort Film zu studieren und um dort sein Glück zu versuchen, wie er sagt. Und weil er in Polen viel Fremdenfeindlichkeit erlebt hat und weil er das Land nicht so richtig verstehen konnte, hat er beschlossen, seine Straße mit der Kamera zu porträtieren, um damit der Gesellschaft vielleicht näher zu kommen. Der Film heißt Briefe aus der Wilcza, so heißt auch diese Straße, die Wilcza Ulica. Der Film lief dieses Jahr bei der Berlinale, kommt jetzt in die Kinos und bei mir ist jetzt der Regisseur Arjun Talwar. Herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Der Film beginnt ja mit so ganz vielen ganz normalen Alltagsszenen. Man sieht so eine alte Frau, die ihre Decke ausschüttet am Fenster. Man sieht Menschen, die da irgendwie vor einem Supermarkt stehen. Man sieht eine Metzgerei, man sieht asiatische Restaurants. Wieso war diese ganz normale Straße für Sie so interessant, dass Sie gedacht haben, darüber muss ich einen Film machen?
Ja, das stimmt. Das ist eine normale Straße, aber es ist auch speziell, weil es gibt auch viele alte Gebäude und viele Einwanderer und so. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich in Warschau. Aber ja, ich wollte diese Alltagszeit beobachten und verstehen.
Und wir lernen da einige Menschen kennen in dieser Straße im Laufe des Films. Es gibt zum Beispiel eine Figur, die ziemlich oft auftaucht. Das ist der Postbote Piotr. Und den hören wir mal kurz.
Dzień dobry, dzień dobry. Jest komisariat, zakład pogrzebowy, wieża zegarowa.
Ja, hier zählt er ganz genau auf, was es alles in dieser Straße gibt. Irgendwie eine Polizeistation und zwei Gemüseläden, zwei Kirchen, 9 Friseursalons. Was ist das für ein Typ, dieser Postbote? Wieso taucht der so oft auf?
Ja, weil dieser Briefträger ist so beliebt auf der Straße. Er kennt alle Leute, die da wohnen. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass er muss in dem Film sein. Und ja, er ist auch ein bisschen unpolnisch, weil er redet mit Fremden und so. Und das war auch für mich interessant. Und jetzt ist er bekannt in Polen, nicht nur auf der Straße, aber auch in Polen wegen den Film und ist sehr glücklich.
Ja, es ist interessant, dass Sie sagen, dass das so einer ist, der untypisch ist, weil er mit Fremden redet, weil Sie ja schon mit relativ vielen Menschen da gesprochen haben. Ne? Und Sie sagen das ja auch an einer Stelle, dass dieses Laufen durch die Straße und mit den Menschen sprechen auf der Straße, dass das für Sie als Migrant auch oft ein Abenteuer gewesen ist. Inwiefern, wie meinen Sie das?
Ja, das ist lustig. Man muss viel laufen und mit fremden Leuten reden und viel entdecken und so. Und es gibt viele spontane Gespräche und so. Das ist auch die Magie des Dokumentarfilms, dass man muss spontan Leute kennenlernen. Das gefällt mir.
Und die Magie besteht vielleicht auch darin, dass sie sich in Situationen bringen, wo sie selbst erzählen, dass die ihnen eigentlich schwerfallen. An einer Stelle, da verlassen sie die Straße, gehen um die Ecke bei dem Nationalen Unabhängigkeitstag und gehen auf diese große Demo.
Ja.
Wir hören mal kurz rein, wie das da klingt. Da sieht man unzählige rot-weiße Fahnen, die geschwenkt werden. Es sind ganz viele Gruppen, die zusammenkommen, sehr konservative.
Ja.
Die rufen dann sowas wie Nationalstolz oder White Europe. Das wirkt imposant, aber auch ziemlich bedrohlich. Was war das für ein Moment für Sie?
Das ist bedrohlich, aber ich wollte auch die Humor dieser Situation finden, weil es ist auch für mich ein bisschen lustig.
Okay.
Und ja, ich habe versucht, das zu machen und zusammen mit der Frau, die Ton aufgenommen hat, Mo, sie kommt aus China, haben wir ja verschiedene Abenteuer gehabt auf dieser Nationalfeiertagparade. Und die Leute da wollten immer mit uns Selfies machen, weil für diese extrem rechte Leute war das auch witzig, dass wir da waren.
Ja, okay. Es ist interessant, dass Sie das als lustig bezeichnen. Ihre Tonfrau Mo, die sagt an einer Stelle, it's like a funeral, es ist wie eine Beerdigung.
Ja.
Was ist für Sie der Humor an diesem Moment?
Ja, Humor ist auch eine Art die Widerstand. Das ist auch deswegen ist das wichtig für mich. Und die Protagonisten in dem Film sind auch lustig und humorvoll. Und dann kann das Publikum mit den Protagonisten mitfühlen.
Ja, wobei jetzt bei dieser Demo, würde ich sagen, da waren ja auch, sieht man schon auch ein paar aggressive Momente. Leute, die sich anschreien oder eben so White Europe rufen oder so. Also lustig fand ich das jetzt erstmal nicht.
Nicht nur lustig, das ist auch ernst.
Ja, ist auch ernst.
Ich wollte beweisen, dass es gibt einen Weg, mit diesen Leuten zu sprechen, dass ich kann das auch schaffen, wenn ich es will. Aber es ist gefährlich und das ist nicht so, dass was ohne Gefahr.
Aber das war auch interessant zu sehen, weil ein Moment, das zeigt es dann vielleicht, was Sie gerade sagen, da sieht man Sie, wie Sie sich einmal so eine Fahne ausleihen oder so einen Demonstranten fragen, darf ich mal deine Fahne ausleihen? Und dann haben Sie die Fahne in der Hand, die polnische.
Er war nicht so glücklich mit diesem Aktion, aber ja.
Ja, das war so ein lustiger Moment. Aber wie war das für Sie, diese Fahne zu halten?
Ja, es gibt einen Regisseur, Elias Suleiman, ein Palästina-Filmmacher, und ich habe an ihn gedacht, weil er ist auch ernst, aber witzig gleichzeitig und hat diese Stummfilm-Humor. Und das wollte ich von dieser Szene.
Ja, das ist interessant, weil, also das habe ich mich auch gefragt, Ihr Film, der hat die ganze Zeit eine Leichtigkeit, obwohl es geht zum einen um ganz viel Alltag, aber es geht auch, Sie erzählen ja auch davon, dass Sie selbst Fremdenfeindlichkeit erlebt haben, auch Gewalt erlebt haben. Sie erzählen von Ihrem Freund, der mit Ihnen aus Indien nach Polen gekommen ist, der sich sein Leben genommen hat in Warschau.
Yeah.
Also es wird auch viel Tragisches erzählt und trotzdem haben Sie die ganze Zeit so eine Leichtigkeit und auch einen sehr liebevollen Blick auf Warschau. Wie geht das für Sie zusammen?
Ja, das war schwierig, diesen richtigen Ton zu finden. Meine Frau Binia Thompson, sie hat den Schnitt gemacht. Sie ist die Cutterin und wir haben auch zusammen den Drehbuch und diese Voiceover geschrieben. Und das war schwierig, weil wir bewegen uns immer auf diese schmalen Grat. Wir wollten ernst sein, aber auch witzig, kritisch gegenüber Polen, aber auch warmherzig. Weil das ist wichtig. Polen ist ein wichtiger Teil meines Lebens und ich will, ja, das ist nicht nur kritisch gegenüber Polen, das ist kompliziert. Ich bin auch in Polen aufgewachsen, kann man sagen, weil als Filmemacher, als Künstler und das ist auch ein Teil des Films, denke ich.
Und der Film ist ja auch wie so ein Spiegel vielleicht, also für die polnischen Menschen. Sie haben vorhin schon gesagt, der Postbote, der ist jetzt bekannt in Polen, weil dieser Film halt eben auch so viel geguckt wird. Was haben Sie denn für Reaktionen bekommen auf diesen Film?
Ja, es war sehr schwierig in Polen, Finanzierung zu bekommen und um Leute von dieser Filmgemeinde zu überzeugen, dass ich etwas zu sagen habe. Aber wir haben es geschafft und wir haben auch, Deutschland hat auch uns gerettet mit der Finanzierung, weil Moin in Hamburg und Arte hat ja viel geholfen. Aber das Publikum in Polen ist sehr offen und die Reaktionen waren super. Die haben ja sowas nie gesehen, vielleicht diese Außenperspektive existiert fast nichts in Polen. Und Warschau ist sehr divers geworden. Und der Film handelt von diesen Vielfalt. Und andere Filme haben das bis jetzt ignoriert. Und die Leute da schätzen das, dass endlich kommt ein Film, der diesen Vielfalt zeigt und erzählt darüber.
Ihr Film, das haben Sie am Anfang gesagt, ist ja auch ein Versuch, irgendwie der Gesellschaft näher zu kommen. In gewisser Weise würden Sie sagen, ist das gelungen? Oder inwiefern hat sich Ihr Bezug zu Polen verändert nach diesem Film?
Ja, dieser Film hat meine Beziehung zu Polen verändert, weil der Film ist jetzt bekannt in Polen und ich und auch die anderen Protagonisten sind irgendwie bekannt und das ist auch lustig und komisch, dass meine Geschichte und die Geschichte meiner Einwanderung jetzt so bekannt ist, das ist ja, ich habe das nicht erwartet.
Ja.
Aber das hat auch mir eine Rolle gegeben in dieser Gesellschaft, die Rolle des Chronistens. Das war sehr schwierig, diesen Film zu machen und das alles zu schaffen in Polen. Das war nicht einfach. Aber ja, dann kam Berlinale und seitdem ist alles gut gelaufen. Und ich hoffe, dass Leute in Deutschland den Film gucken wollen. Ja, weil ich habe das auch bemerkt, dass die Deutschen wissen nicht so viel über Polen. Ja.
Das sagt der Filmemacher Arjun Talwar über seinen Film Letters from Wolf Street, heißt auf Deutsch Briefe aus der Wilcza. Wilcza heißt nämlich Wolf und die Straße heißt Wolfstraße. Der lief in diesem Jahr bei der Berlinale und ist ab Donnerstag in den Kinos hier in Deutschland zu sehen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Kennen Sie das hier noch? Das könnte manchen bekannt vorkommen. Manche haben das vielleicht vor 20 Jahren das letzte Mal gehört. Viele entdecken das jetzt gerade. Aber neu, South Park, die US-Zeichentrickserie, die ja für sehr derben Humor steht, aber auch für bissige Gesellschaftskritik, die läuft seit 28 Jahren. Ganz vergessen war South Park nie, aber das ist diese neueste Staffel, die 27. gleich mit der ersten Folge knapp 6 Millionen Menschen erreicht und gerade so viel besprochen wird, damit hatten viele nicht mehr gerechnet. Was diese neue Staffel auszeichnet, das hat sich Jenny Zilker für uns angeschaut. Hi Jenny.
Hallo.
Ein Grund, warum so viele schauen, ist ja wahrscheinlich, dass Donald Trump immer wieder eine Rolle spielt in der neuen Staffel. Wie genau taucht er da auf bei South Park?
Ja, die neue Staffel läuft seit Ende Juli ja schon. Und es geht übrigens dort nicht das erste Mal um Trump. Also er kam schon ein paar Mal vor, auch schon 2016. Aber jetzt zieht sich Trump prominent durch die gesamte Staffel. Übrigens mit dieser Animationstechnik, bei der echte Gesichter animiert werden. Das macht South Park ja manchmal. Und eines der South Park-Kinder ist also sauer, dass seine Lieblingsradiosendung gecancelt wurde, weil die Regierung alles verbietet, was woke ist. Und Trump kündigt dann schnell an, jeden zu verklagen, der nicht mit ihm einer Meinung ist. Außerdem sehen wir dann, dass er in einer Beziehung mit Satan ist, also in bed with Satan. Und Satan wird in der späteren Folge sogar schwanger von Trump. Und Trump versucht dann die ganze Zeit mit jeder Menge grässlicher, vorsintflutlicher Methoden das Kind abzutreiben, unterstützt von J.D. Vance. Also das ist alles hochgradig respektlos, vor allem gegenüber dem Präsidenten und seiner Politik. Und wir können ja mal reinhören diesbezüglich in die erste Folge.
Hey, hey, what the fuck is that, Betty?
The
This is the painting you asked for, sir.
Why is my dick so small?
But that's the size it is in the photo.
Get this guy out of here. I'm gonna sue you. I'm gonna sue both of you.
Ja, also ne, Running Gag, haben wir es verstanden, mit dem Mikropenis, das zieht sich durch die ganze Staffel. Es gibt sogar irgendwann so ein Deepfake-Video mit dem nackten Trump und dem Slogan Trump's penis is teeny tiny, but his love for us is large. Es geht aber auch um Trumps Haltung gegenüber EinwanderInnen und der ICE, also der Migrationsbehörde. Und die Heimatschutzministerin Kristi Noem, Brendan Carr, die kommen alle vor, also Brendan Carr von der Kommunikationsaufsichtsbehörde. All denen wird mächtig ans Bein gepinkelt. Es gibt einen Charlie Kirk Award für Master Debater. Und dieses Master Debating klingt natürlich nicht zufällig wie Masturbation. Und außerdem kommt auch Jesus auf die Erde. Also im wahrsten Wortsinn ist dieser Staffel gar nichts heilig.
Ja, genau. Also typisch South Park, voll unter die Gürtellinie. Politische Kommentare, das kennen wir ja auch von South Park. Ist es hier so das gewohnte South Park-Bild oder ist es nochmal anders?
Ja, es ist schon irgendwie schon sehr irre, was Trey Parker und Matt Stone sich da ausgedacht haben. So konkret für so lange Zeit in die gleiche Richtung ballern sie sonst ja eigentlich nicht. Und daran merkt man natürlich schon, wie hoch der Kultur- und Gesellschaftskampf da in den USA gerade Flammen schlägt. Diese ganzen Unter-der-Gürtellinie-Gags, dieses Mini-Pimmel-Zeug, das kann man natürlich kindisch und geschmacklos finden. Ist es ja auch. Aber auf der anderen Seite ist das Original Trumps Niveau. Also er ist ja der Sprücheklopfer und starker Mann-Markierer vor dem Herrn. Und spricht ja auch immer so alles immer in einfacher Sprache. Sie schlagen ihn also, wenn man so will, mit seinen eigenen Waffen und siedeln das Niveau ihrer Witze so niedrig an, wie Trump seine Erklärung und Begründung. Wir haben es ja in den letzten Jahren gelernt, um den zu karikieren, braucht es gar nicht so viel. Und dass Parker und Stone sich übrigens sogar zum Gaza-Krieg äußern, in einer Folge geht es um eine Wetten-App und dann um die Wette, die Mutter eines jüdischen Jungen, die soll angeblich nach Gaza fahren und ein Krankenhaus angreifen und dann darum, ob so eine Wette antisemitisch ist oder nicht, also extrem brisantes Thema. Das zeigt schon, die Macher haben tatsächlich vor nichts Scheu nach diesem alten Satire-darf-alles-Motto.
Was ja außergewöhnlich ist, also so derbe und so eindeutig gegen Trump auszuteilen, das erleben wir gar nicht so oft in der amerikanischen Kulturwelt und Fernsehwelt. Woher kommt diese Unerschrockenheit? Was meinst du?
Ja, vor allen Dingen gerade. Ja, das hat mich natürlich auch gefragt. Mhm. Die karikieren sogar die ganze Geschichte um CBS und Paramount, also der Sender, wo auch South Park läuft. Und der ja neulich wegen eines angeblich falsch geschnittenen Interviews in der Nachrichtensendung 60 Minutes eine Riesensumme an Trump zahlen musste, was dann später Stephen Colbert die Late Show kostete. Aber das wird mehrfach deutlich ausgesprochen in der neuen Staffel. Die konkreten Begriffe CBS und Paramount und Bestechungsgeld und so, das fällt mehrfach. Ich denke, dass Parker und Stone das vermutlich nur machen können, weil sie mittlerweile Milliardäre sind. Ne? Genau wie Oprah Winfrey oder Jerry Seinfeld. South Park war zeitweise die meistgesehene Nicht-Sportsendung im US-Kabelfernsehen. Die haben also gesellschaftliche und monetäre Macht. Und sie hatten zudem schon im Sommer einen 5-Jahres-Deal mit Paramount abgeschlossen. Also bis 2030. Angeblich kriegen sie 250 Millionen Dollar im Jahr. Trump hat natürlich mittlerweile auch zurückgeschossen und laut über diese Serie gelästert. Aber dass Paramount diesen Deal trotzdem macht, das zeigt im Prinzip, dass dem Sender die Quoten eben doch sehr wichtig sind. Und es gab auch schon Zensurdiskussionen angeblich, das haben Stone und Parker erzählt. Aber South Park hat praktischerweise auch noch eine ganz, ganz kurze Produktionszeit. Beim Zustandekommen des Deals war das eben noch gar nicht alles fertig. Das ist quasi fast wie live. Und darum können die das eben machen und trauen sich da einfach mehr als andere.
Und ist das vielleicht auch eine neue Rolle, die South Park dann da einnimmt? Also bissig sind die ja schon lange und politisch kommentieren, aber so scharf. Und so außergewöhnlich eben gerade. Ist das eine neue Rolle?
Ja, das könnte schon sein. Also ich finde schon, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass es diese kritischen Stimmen überhaupt noch gibt, egal wie pimmelhumorig die so sind. Ich meine, das ist schon klar, dass Parker und Stone das Denken von irgendwelchen rechten Tech-Bros oder so Master-Debater-Podcast-Typen oder sonstigen Menschen nicht verändern werden. Aber ich finde schon gut, dass zum Beispiel dieses Thema Wokeness mal von der richtigen Seite angegangen wird, anstatt darüber zu jammern, dass man nichts mehr sagen darf, was Comedians ja auch lange gemacht haben, oder sogar das illegale Abtreiben thematisiert werden. Dass South Park also sich so klar gegen Trump stellen kann, das liegt, wie gesagt, an der privilegierten Position, in der die beiden Macher sind. Aber da Trump ja auch immer mehr KritikerInnen zum Schweigen bringt und ihnen Angst macht, ist es umso relevanter, dass South Park da ist und zumindest richtig laut ist. Ich hoffe nicht, dass das die einzige freie kritische Stimme bleibt, aber wichtig ist sie auf jeden Fall.
Jenny Zilker über diese neue 27. Staffel von South Park, die gerade sehr viel geschaut wird, auch weil sie keine Angst davor hat, richtig gegen Trump auszuteilen. Ganz herzlichen Dank, Jenny.
Gerne.
Wie viel wissen Sie über den Alltag eines Metzgers? Über seinen Bezug zu den Tieren, seinen Bezug zum Töten, zum sinkenden Fleischkonsum? Wir sprechen hier in Deutschlandfunk Kultur ja nicht ganz so oft mit Metzgern, aber jetzt ist Martin Oesch mit mir verbunden. Er ist ausgebildeter Metzger und außerdem aber auch Comiczeichner und hat jetzt einen Comic gemacht, in dem es um einen Metzger geht, um seinen Alltag und eben um dieses Spannungsfeld zwischen Fleisch als Ware und dem Wohl der Tiere. Herzlich willkommen, Martin Oesch.
Guten Tag.
Ihr Comic heißt Fleisch ist Lust und es geht um Erwin. Das ist ein Metzger aus einer Schweizer Kleinstadt. Vielleicht können Sie uns erstmal beschreiben, was ist das für eine Figur? Wieso ist es so spannend, einen Comic über einen Metzger namens Erwin zu machen?
Ja, also der Erwin, der hat meine Figurenkonzeption hat vorgesehen, dass er den Betrieb seines Vaters übernommen hat. Und damals war es noch ein veritabler, kleiner bis mittelständischer Betrieb mit Angestellten, und das hat dann mit Industrialisierung und so und dem Rücklauf der Kundschaft sind dann nur noch er und seine Frau übrig geblieben, und er hat quasi einen Familienbetrieb übernommen und muss den jetzt quasi, wie soll ich das sagen, beenden, oder es ist auf jeden Fall keine Nachfolge in Aussicht, und das macht ihm wahrscheinlich auch zu schaffen, könnte ich mir vorstellen, dass er quasi jetzt diesen Familienbetrieb nicht weiterführen kann. Er ist kinderlos und ja, das ist wahrscheinlich sein Hauptproblem. Und gleichzeitig ist er ein stolzer Berufsmann. Er mag den Beruf sehr und muss eigentlich mit ansehen, dass dieser Beruf an Bedeutung verloren hat, insbesondere das Handwerk.
Und man kommt da dem Beruf so ein bisschen näher. Also es gibt so einige sehr eindrückliche Szenen, wo man vielleicht so Dinge erfährt, die man gar nicht so weiß aus der Welt der Fleischverarbeitung oder so. Zum Beispiel eine Szene, wo er Kadaver, schlecht gewordenes Fleisch zu einer Sammelstelle bringt, wo dieses Fleisch dann weiterverarbeitet wird oder verbrannt wird. Ich weiß nicht genau, da stinkt es auf jeden Fall unheimlich. Was ist das für eine Szene? Was ist das für ein Ort, wo Erwin da hinfährt?
Das ist eine Tierkadaversammelstelle und die gibt es in der Schweiz auf jeden Fall in jeder Gemeinde. Und da können private Leute ihre Haustiere oder überfahrene Kleintiere bringen und eben auch die Metzgereien oder Landwirtschaftsbetriebe, die Tiere haben, die verendet sind, oder eben Fleischabfälle. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland geregelt ist, aber diesen Ort gibt es wirklich. Und in meiner Berufspraxis war ich logischerweise mehrere Male dort. Und das ist ein spezieller Ort, wenn so alles zusammenkommt. Diese Fleischabfälle, vielleicht einfach auch da, etwas, das man nicht verkaufen kann, wie Knochen oder überschüssiges Fett. Und dann halt die ganzen Tiere, die während der Masthaltung und während der Zucht eingegangen sind, und das kommt dann alles so zusammen, und die Person, die dort arbeitet, trinkt noch Kaffee, und irgendwie eine spezielle Atmosphäre.
Mhm. Genau, und als Leser, dann nimmt man diese spezielle Atmosphäre wahr und denkt so, oh, das ist kein schöner Ort, und man hat so das Gefühl, auch der Erwin kommt vielleicht in seinem Alter dann doch nochmal ins Nachdenken, und der macht ja so eine Entwicklung durch, oder? Der im Laufe dieses Comics, auch durch seine Albträume, durch solche Begegnungen auf dieser Tierkadaver-Sammelstelle, verändert sich ja sein Blick. Wie würden Sie das beschreiben?
Also der Erwin ist, glaube ich, im Herzen ein guter Mensch und war einfach jahrelang damit beschäftigt, dafür zu kämpfen, dass sein Unternehmen Bestand hält und dass er irgendwie dann auch noch seine Pension erhält und in Ruhestand treten kann. Und er macht sich Gedanken, muss sich die Frage stellen, war alles gut, was ich gemacht habe? Und ich glaube, das ist schwierig, wenn man auf ein ereignisreiches Leben zurückblickt und dann doch feststellen muss, da gibt es Sachen, die waren vielleicht nicht so gut, oder vielleicht war früher nicht alles besser. Und in dieser Phase lernt er dann oder entdeckt er einen Kollegen, den er schon fast vergessen hat, einen Biobauern, und der hilft ihm dann ein bisschen auf die Sprünge, ein bisschen gibt ihm ein bisschen so Denkanstöße.
Mhm. Ich fand es so interessant, weil ich muss zugeben, ich war schon lange nicht mehr in der Metzgerei, aber die Bilder in ihrem Comic, die sahen für mich extrem realistisch aus. Das hat mich erinnert an die Metzgereien, die ich aus meiner Kindheit kenne. Diese extrem sauberen, kühlen Kacheln an der Wand, überall Metallhaken und Metallstangen und dann dieses rote, rosa Fleisch, ganz viel davon in der Vitrine. Würden Sie sagen, das ist so eine realistische, typische Metzgergeschichte, die Sie da erzählen? Gibt es für Erwin vielleicht so ein echtes Vorbild?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch beurteilen kann, weil ich ja sehr viel Zeit mit Erwin verbracht habe und definitiv auch viel von mir selber in die Figur eingeflossen ist. Aber die Figur Erwin hat schon auch vielleicht äußerlich, aber auch innerlich Vorbilder in der Realität. Da erkennt sich der eine oder andere Metzger vielleicht selber wieder.
Ja. Sie sind ja, wenn ich richtig weiß, auf einem Bauernhof in der Schweiz groß geworden und hatten von Kind an ein viel Verhältnis, ein inniges Verhältnis zu Tieren. Vielleicht fragt sich so mancher, und ich frage mich das auch, wie kam es denn, dass Sie dann Metzger werden wollten?
Ja, ich glaube, das ist für viele Leute nicht nachvollziehbar. Das kann ich auch verstehen, wenn man mit Tieren aufwächst, dass man dann quasi auch daran beteiligt ist, was aus den Tieren wird, nämlich Fleisch. Und auf dem Land ist das normal. Also wenn man in der Landwirtschaft aufwächst, da werden aus den meisten Tieren wird dann irgendwann mal Fleisch oder die werden dann irgendwann mal weiterverarbeitet. Mhm. Und in meiner Familie hat man das selber gemacht. Also meine Eltern sind nicht LandwirtInnen, sondern die haben das im Nebenerwerb. Quasi nach der Arbeit kommt noch der Bauernhof, und dazu hat auch gehört, dass man die Tiere selber geschlachtet und verarbeitet hat und dann gleich auch an die ganze Familie und an die Verwandtschaft, Bekanntschaft verteilt hat. Und das hat für mich von Anfang an immer dazu gehört. Irgendwie gehört das zum Zyklus, und wenn die Tiere dann Junge kriegen, dann ist das herzig und süß, und dann werden die größer und irgendwann ist das Gehege zu klein und dann müssen ein paar gehen. Und so habe ich das mitbekommen. Und darum ist das für mich gar nicht so speziell, aber ich sehe schon, dass das für die meisten Leute etwas bizarr ist. Ja.
Und für Sie selbst ja dann auch, oder? Sie haben ja auch dann Zweifel bekommen und waren skeptisch, weil Sie ja dann nach Ihrer Ausbildung zum Metzger nicht in der normalen Metzgerei oder in der Fleischindustrie arbeiten wollten, sondern Sie haben dann eine Biometzgerei in Bern eröffnet. Konnten Sie das da vereinen, so Ihre eigenen Werte, Ihren Bezug zu den Tieren, das Wohl der Tiere mit dem Metzgern und Fleisch verarbeiten?
Also für mich war klar nach dem Studium an der Kunsthochschule, dass ich nicht mehr als Metzger arbeiten möchte, weil die meisten Betriebe oder die wenigsten Bioqualität anbieten. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass man dass es diese Konzepte gibt von From Nose to Tail, oder dass es auch andere Leute gibt, die irgendwie ein Interesse haben, die Tiere ganzheitlich zu verwerten auf der einen Seite, aber auch, dass man lückenlos kommuniziert und vielleicht Transparenz schafft. Und dann ist ein junger Bauer auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe eigene Tiere und ich will die nicht in den Gastrokanal geben oder irgendwo in einen Regionalschlachthof, und dann bekomme ich vielleicht noch Abzüge, weil der Markt eine andere Vorstellung hat, wie fett und schwer die Tiere sein müssen. Und darum hat er dann sich entschlossen, eine Metzgerei zu übernehmen, die frei wurde zu diesem Zeitpunkt. Und da fühlte ich mich angesprochen. Und das hat es irgendwie gebraucht, dass ich wieder zurückging in den erlernten Beruf.
Ja. Mhm. Und Sie trotzdem aber natürlich eben als Comic-Künstler auch unterwegs sind und jetzt das auch nochmal vereint haben, sozusagen Ihre Metzger-Identität mit der Comic-Identität. Dieser Comic, der sieht ja auch sehr nach Fleisch aus. Das ist ja alles, hat ja so eine Ästhetik, ist alles so rot-rosa. Der Titel, der sieht aus wie so eine Wurst, so eine große Wurst, die dann diesen Titel Fleischeslust so da drauf schreibt. Was für Ideen hatten Sie dazu, wie Sie das grafisch gestalten, diese Farben, dieses Fleischige, was da in den Bildern drin steckt?
Also zum Cover muss ich sagen, das ist eine Zusammenarbeit mit Julia Marti vom Verlag Edition Moderne, und ihr ist diese Schrift zu verdanken, also diese Lorbeeren darf ich nicht ernten. Ja. Und die Farbpalette habe ich, in mehreren Monaten hat sich diese konsolidiert, während ich die Vorarbeiten gemacht habe und für dieses Projekt, da muss man unzählige Dossiers zusammenstellen, für Fördergelder zusammenzubekommen und so weiter und so fort. Und da hat sich das irgendwie ja so zusammengestellt und dann die Farben waren mal noch greller und mal waren sie ein bisschen gedeckter. Und ich finde, es passt gar nicht so schlecht zu dieser Metzgereienoptik, auch in einer Metzgerei diese Plastikkisten, die herumstehen und die sind auch, die haben auch so grelle Farben, sind aber relativ nahe an den Grundfarben und das hat mich schon ein bisschen inspiriert, ja, so diese. Und was ich hier auch gerne immer erwähne, in meinem Comic gibt es weder schwarz noch weiß. Ich habe zu keinem Zeitpunkt schwarz gebraucht, und der Papierton ist auch nicht weiß. Also das finde ich passt noch zu meiner ambivalenten Haltung oder zu diesem Thema, wo ich ja irgendwo dazwischen stehe. Und darum bin ich eigentlich stolz darauf, dass ich da kein Schwarz-Weiß-Maler bin im sprichwörtlichen Sinne.
Das sagt der Comicautor und Metzger Martin Oesch. Und sein Comic heißt Fleischeslust, ist erschienen bei Edition Moderne, hat 200 Seiten, kostet 29 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Einen schönen Tag noch.